Wer mit Jesus unterwegs ist, stellt fest, auf der Reise des Glaubens wird man nicht nur ermutigt, sondern auch erschüttert. Menschen enttäuschen, Gemeinden gehen durch Krisen, innere und äußere Kämpfe nehmen nicht ab, sondern eher zu. Die Geschichte Israels auf dem Weg in das gute Land zeigt, dass Gott gerade solche Situationen gebraucht, um sein Volk zu reinigen, neu zu ordnen und kampffähig zu machen, damit es das zugesagte Erbe wirklich in Besitz nimmt. Gottes Reinigung von Mischung durch Krisen zu einem geläuterten Volk. Wenn Gott sein Volk zum Kampf formt, beginnt er selten mit einem ruhigen, geordneten Zustand. In der Wüstegeschichte Israels ist fast ständig Mischung sichtbar, Menschen ziehen mit, die äußerlich zu den Kindern Israels gehören, innerlich aber von anderen Motiven bewegt sind, von Begierden, Stolz, versteckter Rebellion. Nach dem schweren Versagen in Baal Peor, wo Israel sich mit fremdem Götzendienst und Unmoral verbindet, lässt der Herr eine letzte, sehr ernste Züchtigung über das Volk kommen. In 4. Mose Kapitel 26 Vers 1 heißt es, und es geschah nach der Plage, da sprach der Herr zu Mose und zu Eliasar, dem Sohn des Aaron, dem Priester. Dass Gott gerade nach der Plage redet und eine neue Zählung beginnt, zeigt, wie er Krisen und Gerichte benutzt, um Mischung zu sichten und das Volk für den nächsten Schritt vorzubereiten. Die, die im Widerstand verharren, fallen, die, die durch alle Prüfungen hindurch bei Gott bleiben, stehen am Ende als ein neues, geläutertes Heer da. Hier geht es darum, dass in seinem Volk Vermischung herrscht und dass Gott das Versagen und die Wirren seines Volkes zur Reinigung nutzt. Nach dem großen Versagen in 4. Mose 25 wurden die Kinder Israels gereinigt. Die Strafe in Kapitel 25 war die letzte Reinigung der Kinder Israels, bevor sie ins gute Land einzogen. Diejenigen, die alle Reinigungen in der Wüste überstanden, insbesondere die letzte und größte, waren ein gereinigtes Volk. Dieser Weg ist hart, aber er ist Ausdruck von Liebe. Gott hat kein Interesse an einem äußerlich beeindruckenden, innerlich zerrissenen Volk, das in die Kämpfe um das gute Land hineingeht, während in seinem Inneren unbereinigte Bündnisse, geheime Kompromisse und doppelte Herzen herrschen. Darum benutzt er Versagen, er lässt Unruhe aufbrechen, er deckt verborgene Dinge auf, damit das Unklare ans Licht kommt. Im Neuen Testament geschieht Ähnliches, Ananias und Sapphira in der Jerusalemer Gemeinde zeigen, wie Gott Heuchelei am Anfang der Gemeindegeschichte ernst richtet, damit die Furcht des Herrn einzieht, Demas, der die jetzige Welt liebgewonnen hat, und Alexander, der Paulus, viel Böses erwiesen hat, machen sichtbar, dass nicht alle, die mitgehen, am Ende auch bleiben. Das ist schmerzlich, aber es verhindert, dass die Gemeinde mit verdeckter Mischung in ihre geistlichen Kämpfe hineinstolpert. Wer diesen Weg Gottes erkennt, gerät nicht in Bitterkeit, wenn Versagen offenbar wird und Wege sich trennen müssen. Statt nur den äußeren Verlust zu sehen, wächst ein feinerer Sinn für das, was Gott innerlich wirkt. Er reinigt Motive, er löst alte Bindungen, er bricht falsche Sicherheiten, er sammelt zu sich, was zu ihm gehört. Aus menschlicher Sicht scheint manches zerstört, geistlich aber wächst inmitten der Wirren eine gereifte Gemeinschaft, die weiß, wem sie gehört. So verwandelt Gott auch unsere persönlichen Krisen und das Ringen im Gemeindeleben in einen Läuterungsprozess, durch den er uns kampffähig macht für das volle Erbe in Christus. Die Plage ist nicht das letzte Wort ist der Ruf Gottes, neu gezählt, neu gesammelt, neu ausgerichtet vor ihm zu stehen. In dieser Sicht kann das Herz Trost finden, kein Sturm bleibt sinnlos, keine Erschütterung ist vergeblich, wenn der Herr sie gebraucht, um sein Volk von jeder Mischung zu reinigen. Und es geschah nach der Plage, da sprach der Herr zu Mose und zu Eliasar, dem Sohn des Aaron, dem Priester. Wo du aufgebrochene Beziehungen, enttäuschende Entwicklungen oder schmerzliche Enthüllungen siehst, darfst du mehr erwarten als bloßen Verlust. Der Herr steht dahinter mit einem Ziel, ein klareres, wahrhaftigeres Volk zu formen, das nicht auf Fassade, sondern auf Realität gegründet ist. Wer sich in solchen Zeiten vor ihn stellt, statt zu fliehen oder zu verhärten, wird erfahren, dass aus der Züchtigung ein neues, innerlich geeintes Ja zu Gott und zu seinem Weg hervorgeht und dass Gott gerade durch das Feuer der Krisen ein Volk bereitet, das für den geistlichen Kampf taugt und fähig wird, Christus in größerer Fülle zu genießen. Gezählt für den Kampf, Leben, Gemeinschaft, Reife und Autorität. Wenn der Herr sein Volk zählt, geschieht das nicht nach äußeren Statistiken, sondern nach inneren Maßstäben. In 4. Mose Kapitel 26 Vers 2 lautet der Auftrag: Nehmt die Summe der ganzen Gemeinde der Söhne Israel auf, von 20 Jahren an und darüber, nach ihren Vaterhäusern, jeden, der mit dem Heer auszieht in Israel. Diese Zählung beginnt beim Haus des Vaters. Wer gezählt werden soll, muss in dieses Haus hineingeboren sein, nicht nur äußerlich dazu gehören. Das Haus des Vaters steht für Herkunft und Identität, für das Leben, aus dem jemand stammt, und für die Gemeinschaft, in der dieses Leben sich entfaltet. Geistlich heißt das: Kampfbereit ist nicht, wer sich christlich nennt, sondern wer wirklich aus Gott geboren wurde, sein Leben empfangen hat und innerlich in dieses Haus hineingewachsen ist. Hier sehen wir, dass das Volk nach den Häusern seiner Väter gezählt wurde. Um in diese Zählung aufgenommen zu werden, dürfte man nicht adoptiert sein, sondern musste im Haus seines Vaters geboren sein. Das Haus des Vaters betrifft das Leben und die Lebensgemeinschaft. Mitglied eines bestimmten Hauses zu sein bedeutet, am Leben jenes Hauses und an seiner Gemeinschaft teilzuhaben. Mit dieser Geburt ist untrennbar eine konkrete Gemeinschaft verbunden. Das Haus ist kein abstrakter Begriff, sondern ein gelebter Raum von Beziehungen, in denen das empfangene Leben weitergegeben, gestärkt, geformt wird. Wer zum Haus gehört, steht nicht isoliert, er wird getragen, ergänzt, korrigiert und ermutigt. Darum verweist die Zählung nach den Vaterhäusern auf eine geistliche Realität. Der Herr anerkennt nicht individuelle Unabhängigkeit, sondern die Einbettung in seine Familie, in die reale Gemeinschaft seines Volkes. Wo dieses Miteinander fehlt, mag jemand für sich viel wissen und tun, aber im Sinn Gottes ist er noch nicht wirklich zum Kampf gezählt. Hinzu kommt das Kriterium des Alters: Gezählt werden nur die von 20 Jahren an und darüber. Damit berührt Gott die Frage der Reife. Es ist möglich, echtes göttliches Leben zu haben und doch noch nicht tragfähig zu sein für die Lasten des Kampfes. Reife entsteht durch Zeit, durch Erfahrungen mit Gott, durch das Durchtragen von Prüfungen, durch Lernen unter seiner Zucht. Wer gereift ist, lässt sich nicht von jeder Stimmung hin und her werfen, er trägt nicht nur sein eigenes, sondern auch fremdes Gewicht mit, er erkennt die Stimme Gottes auch in dunklen Phasen. Diese Reife ist keine Frage von natürlichem Alter, sondern von Wachstum im Leben bis zur Reife vor Gott. Schließlich geschieht die Zählung in Anerkennung von Gottes Autorität und der Autorität, die er eingesetzt hat. In 4. Mose Kapitel 26 Vers 3 lesen wir: Und Mose und der Priester Eliasar redeten zu ihnen in den Ebenen von Mob, am Jordan Jericho, und sagten: Gott zählt sein Volk nicht an den von Menschen gewählten Zentren vorbei, sondern durch die, denen er Verantwortung übertragen hat. In Israel waren es Mose und Eliasar, in der Gemeinde ist es Christus, der das Haupt des Leibes ist, und unter ihm diejenigen, die er zur Leitung und zum Dienst beruft. Kampfbereite Gläubige sind nicht die lautesten oder begabtesten, sondern diejenigen, die Leben aus Gott haben, in der Gemeinschaft dieses Leben stehen, in diesem Leben gereift sind und sich zugleich in Gottes Ordnung einfügen, ohne inneren Widerstand gegen seine Autorität. Nehmt die Summe der ganzen Gemeinde der Söhne Israel auf, von 20 Jahren an und darüber, nach ihren Vaterhäusern, jeden, der mit dem Heer auszieht in Israel. Und Mose und der Priester Eliasar redeten zu ihnen in den Ebenen von Mob, am Jordan Jericho, und sagten: Wenn du auf dein eigenes Leben und auf das Gemeindeleben schaust, ist es entlastend zu wissen, dass der Herr nicht nach äußeren Maßstäben fragt, sondern nach Geburt, Gemeinschaft, Reife und Bereitschaft, sich seiner Ordnung zu stellen. Es muss nicht alles schon groß, sichtbar oder vollkommen sein, entscheidend ist, dass du wirklich aus Gott lebst, dich nicht aus dem Haus seiner Gemeinschaft herausziehst, dir seine Erziehung gefallen lässt und innerlich nicht gegen seine Autorität kämpfst. In diesem Weg wächst leise, aber beständig eine Standfestigkeit, die von Gott anerkannt wird, und gerade darin liegt eine tiefe Ermutigung: Er selbst macht dich kriegstauglich, weit über das hinaus, was du dir zutrauen würdest. Erbe im guten Land, Zusammenspiel von Wachstum und Souveränität Gottes. Die zweite Zählung in der Wüste hat ein klares Ziel: Das gute Land soll als Erbteil verteilt und durch Kampf in Besitz genommen werden. Damit verbindet Gott zwei Linien, die sich nicht gegeneinander ausspielen lassen. Einerseits knüpft er die Größe des Erbteils an die Vermehrung seines Volkes. Über Juda heißt es: Das sind die Sippen Judas nach ihren Gemusterten, 76.500. Je mehr Menschen im jeweiligen Stamm gezählt werden, desto größer wird sein Erbteil. Geistlich weist das darauf hin, dass der Umfang unseres Erbes mit dem Wachstum und der Vermehrung des göttlichen Lebens zusammenhängt, wo das Leben Gottes sich ausbreiten darf, wo Menschen durch das Evangelium gewonnen, in Christus gegründet und zur Reife geführt werden. Da gewinnt die Gemeinde Raum, mehr von dem zu erfahren, was in Christus längst bereit liegt. Diese Verse zeigen deutlich, dass das Land den einzelnen Stämmen nach ihrer Zahl zugeteilt wurde. Das bedeutet, dass die Verteilung dem Wachstum des Lebens entsprechend erfolgte, wer mehr Zuwachs hatte, sollte einen größeren Erbteil erhalten. Andererseits entscheidet das Los, Ausdruck der Souveränität Gottes, über die konkrete Lage und Gestalt des Erbteils. Kein Stamm konnte sich seinen Bereich nach eigenen Überlegungen auswählen, Gott selbst ordnete durch das Los zu, wie das Land aufgeteilt werden sollte. So verbinden sich menschliche Verantwortung und göttliche Freiheit. Auf der einen Seite steht der Auftrag, sich zu mehren und im Leben zu wachsen, geistliche Kinder hervorzubringen und sie zur Mündigkeit zu führen. Auf der anderen Seite bleibt die Erkenntnis, die konkrete Form unseres Anteils, die Umstände, in denen wir Christus erfahren, die Grenzen unseres Wirkungskreises, all das liegt in der Hand des Herrn. Die Vermehrung des Lebens macht bereit für mehr Erbe, die Zuteilung des Erbes bleibt Gottes souveräne Entscheidung. In diesem Bild nimmt eine Gruppe im Volk eine besondere Stellung ein, die Leviten. Sie erhalten kein Erbteil wie die anderen Stämme, weil der Herr selbst ihr Erbteil ist. Damit legt Gott offen, worauf alles zielt, das höchste Teil in allem Erben ist nicht eine Summe von Gaben, Diensten oder Erfolgen, sondern er selbst äußerer Zuwachs, zahlenmäßige Vermehrung oder sichtbarer Einfluss sind nicht automatisch ein Gewinn, wenn sie nicht in ein tieferes Erkennen und Erfahren des Herrn hineinführen. Umgekehrt kann ein äußerlich kleiner, begrenzter Anteil einen überreichen Schatz bergen, wenn Gott sich in dieser Beschränkung selbst gibt. So wird das gute Land zu einem Bild für Christus in seiner Fülle, vielfältig, reich, mit unterschiedlicher Ausprägung und zugleich ein einziges, unteilbares Ganzes, das Gott nach seiner Weisheit zuteilt. Wer in diesem Licht auf sein Leben und auf die Geschichte der Gemeinde schaut, lernt, Spannung auszuhalten, ohne zerrissen zu werden. Es bleibt eine Aufgabe, im Leben zu wachsen, andere in das Leben Gottes hineinzuführen, das Erbe Christi praktisch auszubreiten. Gleichzeitig darf das Herz zur Ruhe kommen, weil die konkrete Gestalt dieses Erbes nicht erzwungen werden muss. Der Herr weiß, welcher Landstreifen zu wem passt, welche Kämpfe notwendig, welche Grenzen heilsam, welche Weite zur rechten Zeit möglich ist. In dieser Spannung von aktiver Verantwortung und vertrauender Hingabe wächst eine innere Freiheit, nicht passiv, aber auch nicht getrieben zu sein, sondern im Glauben zu kämpfen und im Vertrauen anzunehmen, wie und wo Gott Anteil am Erbe Christi schenkt. Das sind die Sippen Judas nach ihren gemusterten 76.500. Die Verbindung von Wachstum im Leben und der Souveränität Gottes bewahrt vor zwei Einseitigkeiten, vor einer passiven Haltung, die alles Gott überlässt und selbst kaum Verantwortung übernimmt, und vor einem getriebenen Aktivismus, der das Erbe erzwingen will. Du darfst mutig danach streben, dass das Leben Christi in dir und in deiner Umgebung zunimmt, und zugleich gelassen anerkennen, dass der Herr die Grenzen, Formen und Zeiten deines Anteils bestimmt. In dieser Mischung aus ernsthafter Hingabe und vertrauendem Annehmen liegt ein weiter Raum der Freiheit, ein Raum, in dem der Kampf um das Erbe nicht verbittert, sondern dazu führt, dass Christus selbst kostbarer und erfahrener wird. Herr Jesus Christus, du kennst jede Mischung in deinem Volk und in unseren Herzen, und du führst uns dennoch liebevoll durch alle Läuterungen hindurch. Reinige uns tiefer, damit wir als ein gereinigtes, gereiftes Volk vor dir stehen, das für deinen geistlichen Kampf tauglich ist. Lass dein Leben in uns wachsen, vertiefe unsere Gemeinschaft miteinander und lehre uns, deine von dir gesetzte Autorität zu achten. Wo wir um dein Erbe kämpfen, richte unseren Blick auf dich selbst als unseren höchsten Anteil und schenke uns Vertrauen in deine weise, souveräne Zuteilung. Stärke alle, die müde geworden sind, und erfülle uns neu mit der Hoffnung, dass du dein gutes Werk in deiner Gemeinde vollenden wirst. Amen.